Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life, einem Podcast der DGBMT. Und wir sind bereits in der Vorweihnachtszeit. Ist ja eigentlich eine super, super schöne, besinnliche Stimmung. Langsam macht man sich bereit auf ein paar freie Tage. Wäre da nicht diese mega Erkältungswelle, die auch zumindest mich fest im Griff hatte und eventuell werde ich heute mal ein bisschen Nase putzen und husten müssen. Dafür schon mal eine kleine Entschuldigung vorab. Ich freue mich aber total auf meine beiden Experten aus Göttingen, beziehungsweise meinen Experten und meine Expertin. Heute nämlich ein Mixed hier bei uns und würde bitten, einmal Herrn Dr. Oliver Bader sich vorzustellen. Hallo und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Oliver Bader, ich bin Biochemiker und ich bin hier in der Universität Göttingen im Institut für medizinische Mikrobiologie und Virologie und habe hier eine Forschungsgruppe, die sich vornehmlich mit Pilzen beschäftigt, mit humanpathogenen Pilzen, darunter auch solchen, die therapieresistent sind, insbesondere Aspergillus fumigatus, das ist unser Kompostschimmel da draußen. Und mit der anderen Hälfte meines Daseins bin ich am Institut IT-Koordinator und bin dafür zuständig, dass die Befunde alle die Patienten erreichen, dass die Proben alle richtig ins System kommen. Das mache ich mit meinem Team.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe da auch einen ganz entzückenden Artikel über Sie gelesen, ein Interview. Ich glaube, es war entweder am Anfang oder mitten in der Pandemie, können Sie ja gleich nochmal sagen, da ging es, glaube ich, genau um diese zweite Hälfte und Ihre Aufgabe. Also kann ich nur empfehlen, ist relativ einfach zu finden, wenn man sie einfach nur googelt. Und dann könnt ihr alle mal in diesem Artikel stöbern und noch mehr zu Herrn Bader herausfinden. Genau, ich würde jetzt aber sagen, wir haben hier auch noch Professor Dr. Anne-Christine Hauschild. Hallo auch an Sie und vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute hier sind. Und ja, erzählen Sie doch unseren ZuhörerInnen, wer Sie sind und was Sie so machen.
Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anne-Christine Hauschild. Ich bin von der Ausbildung her Bioinformatikerin, habe mich aber schon sehr früh für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen interessiert und wie wir das nutzen können, um speziell in der Medizin Fortschritte zu erreichen. Und meine Gruppe und ich konzentrieren uns daher auf klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, bei denen wir eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bestimmte Dinge vorhersagen können. Zum Beispiel eben Diagnosen oder eben auch, ob eine bestimmte Therapie bei einem Patienten von Erfolg gekrönt werden könnte. Und das ist etwas, wo meine Gruppe und ich uns drauf fokussieren.
Ja, vielen Dank. Ich erzähle kurz mal, wie unser Kontakt quasi war. Ich habe am Anfang mit Frau Hauschild per Mail hin und her geschrieben und es war immer so in der Waage, ja, wozu werden wir uns denn überhaupt unterhalten? Auf jeden Fall mit Frau Hauschild. Darüber habe ich mich gefreut, aber ich wusste nicht so ganz, worüber wird es denn sein? Und dann kam, ja, lassen Sie uns doch über die Detektion antimikrobieller Resistenzen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf molekularen Daten sprechen. Mit der Anmerkung, Titel können wir gerne noch ändern, weil es ein ganz, ganz langer Titel ist. Jetzt ist der Titel irgendwie geblieben. Wir haben ihn nicht mehr angepasst, aber ich glaube, daraus ergibt sich natürlich unsere erste Frage. Was verstehen wir denn überhaupt unter der Detektion antimikrobieller Resistenzen, Herr Bader?
Also man muss sich vorstellen, dass wir als medizinische Mikrobiologie ja Patientenproben bearbeiten. Und wir wissen, dass in vielen Pathogenen, die wir kultivieren, Antibiotika heute nicht mehr funktionieren. Das ist zum Beispiel bei Keimen, die da draußen in der Schweinemast, das ist, glaube ich, vielen bekannt, entstanden sind und die wir jetzt in Patienten wiederfinden und die wir dann mit Antibiotika nicht mehr behandeln können. Und das ist etwas, was wir als diagnostisches Labor herausfinden müssen. Das macht man in der Regel so, dass man, wenn man einen Keim im Labor kultiviert hat, dass man den einfach verschiedenen Antibiotika aussetzt und gucken kann, ob der noch wächst. Das ist so die klassische Methode. Okay. Wenn er gut wächst, obwohl da viel Antibiotikum ist, dann ist er halt resistent und dann kann ich dieses Antibiotikum in der Klinik nicht mehr verwenden.
Verstehe. Jetzt gibt es ja aber noch den zweiten Teil dieses immens langen Titels. Also ich würde sagen, wahrscheinlich die Aufgabe von Frau Hauschild. Frau Hauschild, vielleicht mögen Sie ja mal sagen, was für eine Rolle spielt überhaupt die KI generell, aber auch ganz konkret vielleicht schon bei Ihnen.
Genau, also das Maschinelle Lernen ist ja jetzt nichts, was komplett neu ist. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten und wird auch eben im medizinischen Bereich schon angewendet. Ganz häufig eben in Bereichen, wo große Datenmengen anfallen, die man eben nicht mehr manuell sich anschauen kann und sieht, okay, genau da dieser Faktor ist jetzt ausschlaggebend für die Detektion dieser Krankheit. Wie zum Beispiel bei genetischen Daten. Also man kann sich vorstellen, wir schauen uns heutzutage gerade im Bereich der Krebsforschung molekulare Daten an. Das heißt, wir wissen, in welcher Zelle welche Gene und welche Proteine aktiv sind. Und anhand von diesen können wir vielfach auch schon an einzelnen Genen, aber in der Regel ist es ein ganzes Konzert an verschiedenen Genen, die dafür sorgen, dass ein bestimmter Krebs sich entwickelt oder eben auf eine bestimmte Medikamentation anspricht oder nicht. Und dafür werden eben schon jetzt häufig maschinelle Lernverfahren verwendet. Ein anderes Beispiel, wo es ganz oft genutzt wird, sind bildgebende Daten, wie zum Beispiel die Vorhersage oder die Detektion von Hautkrebs. Das sind ja ganz spezifische Strukturen und die können heutzutage auch schon mit maschinellen Lernverfahren detektiert werden. Die Anwendung von KI jetzt in der Vorhersage von antimikrobiellen Resistenzen ist relativ neu. Da gibt es noch nicht viel Forschung zu und deswegen war ich auch sehr glücklich darüber, hier nach Göttingen zu kommen und mit Dr. Bader in Kontakt zu treten, weil hier eben viele, viele Daten auch verfügbar sind. Und die Idee ist es eben jetzt, diese etablierten Methoden der künstlichen Intelligenz aus anderen Bereichen zu nutzen, um eben hier diese antimikrobiellen Resistenzen vorherzusagen.
Ich stelle mir das auf jeden Fall als einen großen Ansporn vor, wenn noch nicht so viel Forschung zu einem Gebiet da ist, dass man sich sagt, ja, jetzt sind wir vielleicht nicht unbedingt die Pioniere auf diesem Gebiet, aber wir sind ein Forschungsteam von wenigen, wer es vielleicht große Erkenntnisse haben wird, werden wir uns ja heute auf jeden Fall mit beschäftigen. Und wir sind auch schon voll drin, finde ich. Also ich glaube, als nächstes sollten wir nämlich klären, vielleicht ja, wie sie zusammengefunden haben. Ich glaube, das ist immer ein netter oder interessanter Aspekt für junge, angehende Doktoranden, die vielleicht irgendwann mal vor ähnlichen Aufgaben stehen. Wie findet interdisziplinäre Forschung überhaupt statt? Wie haben Sie sich gefunden? Und wozu forschen Sie überhaupt? Also das ist klar nach dem Titel, aber wie können wir uns Ihr Forschungsfeld ganz konkret vorstellen? Wo liegt quasi jetzt die Verbindung zwischen dem, was Herr Bader schon erklärt hat und Frau Hauschild ja dann auch? Ich würde sagen, Herr Bader, fangen Sie einfach mal gerne an. Erzählen Sie uns mal Ihre Anekdote von Frau Hauschild und Herrn Bader. Ihre gemeinsame.
Meine Anekdote. Genau. Also für mich ist Frau Hauschild vom Himmel gefallen. Das ist eine Kooperationspartnerin, nach der ich ganz lange gesucht habe und die ich nie gefunden habe. Und eines Tages stand sie dann vor mir. Frau Hauschild kam nach Göttingen, ganz frisch. Ich glaube, du kamst aus Amerika, ist das richtig?
Aus Marburg, aber ich war vorher in Toronto.
Aus Marburg. Okay. Mit der Frage, hey, ich bin neu in Göttingen, ich suche interessante Forschungsprojekte und man hat mir ihren Namen genannt. Und das war für mich ganz toll, weil ich diese Projektidee, die hinter diesem gemeinsamen Projekt steht, schon ganz lange auch so mit mir herumtrage. Konkurrenz hat uns eingeholt, haben wir gerade gehört. Ja, es gibt inzwischen Arbeiten dazu. Aber ich hatte auch nie einen richtigen Kooperationspartner, mit dem ich das machen konnte. Und seit Frau Hauschild jetzt hier ist, läuft das. Die erste physische Begegnung war ganz trivial. Wir haben in der Bibliothek gesessen und Kaffee getrunken.
Nett. War das nicht auch der Ort, wo Sie sich vorbereitend noch treffen wollten? Wir hatten ja eine Vorbesprechung, das für alle ZuhörerInnen, das läuft so. Ich lerne natürlich meine ExpertInnen schon vorher kennen und da hieß es, ach, es war nicht Frau Hauschild, sondern ach, Anne-Christine, lass uns doch in der Bibliothek darüber nochmal quatschen über den Podcast, meine ich mich zu erinnern.
So war das mal gedacht.
Genau.
Ja, Herr Bader, Sie haben jetzt gesagt, das Projekt und ein bisschen kryptisch gesprochen, deshalb Frau Hauschild, wozu forschen Sie beide? Was ist Ihr Forschungsthema?
Genau, wie schon erwähnt, habe ich ja ein Team von super talentierten PhD-StudentInnen, die sich mit verschiedenen Bereichen von künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und Herr Park beschäftigt sich insbesondere mit Transfer Learning. Und das ist gerade hier in dem Feld halt unglaublich interessant, weil wir eben hier so große Datenmengen haben. Also einmal diese Massenspektrometrie-Daten, da kann Herr Bader mit Sicherheit ein bisschen besser was dazu sagen, was genau das ist. Und aufgrund dieser Daten können wir eben bestimmte Moleküle identifizieren, die für die Vorhersage von bestimmten Resistenzen von Wert sind. Und dadurch eben, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Messung aus dem Massenspektrometer kommt, eben gucken, können wir dort bestimmte Resistenzen eben drin finden. Das ist relativ komplex, weil es hier verschiedenste Mechanismen gibt. Aber da ist es tatsächlich dann wichtig, dass wir eben diese großen Mengen an Daten haben, um eben sicherzustellen, dass der Algorithmus alles schon mal gesehen hat. Also man spricht immer über künstliche Intelligenz. So intelligent sind diese Algorithmen eigentlich gar nicht. Die lernen einfach nur das, was sie schon mal gesehen haben. Und aufgrund dessen können sie eben bestimmte Entscheidungen sozusagen treffen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier den großen Vorteil haben, viele Daten zu haben, eben dadurch, dass das Universitätsklinikum in Göttingen hier relativ groß und relativ viel analysiert, genau, haben wir eben diesen Vorteil. Genau.
Ich kann ja mal erklären, wie sich das Massenspektrometer da in die Diagnostik integriert. Das ist eigentlich ganz einfach. Also man muss sich vorstellen, dass seit Robert Kochs Zeiten man Mikroorganismen auf Agarplatten kultiviert. Also ich nehme zum Beispiel jetzt was ganz Banales, den Urin von einem Patienten, bringe den auf so eine Agar aus und dann wächst da was. Das kann irgendwelche Bakterien sein, das können Pilze sein, aber es gibt so ein paar typische Vertreter, die dann da wachsen und die so Harnwegsinfekte machen. Nun will ich aber wissen, damit ich weiß, womit ich den Patienten therapieren kann, was das eigentlich für ein Bakterium ist. Und klassischerweise hat man früher so eine Kolonie, nennt man das, von so einem Bakterium ausgestrichen auf verschiedenen anderen Agarböden. Da sind dann so verschiedene Zucker drin, da ist dann mal Glucose und Fructose und Xylose und wie die dann alle so heißen. Und dann wächst der mal und dann wächst der mal nicht. Und aus diesem Profil, was sich ergibt, kann ich dann sagen, ja, also das ist jetzt ein E. coli, so ein Darmbakterium. Das gehört in die Blase nicht rein und deswegen ist das ein Blaseninfekt. Und das ist sehr aufwendig. Da muss man viele Agarböden haben. Das gibt es dann auch so kommerziell zu kaufen, so in Miniaturformat. Aber das kostet einfach viel Geld pro Keim, den ich da identifizieren will. Und ist auch nicht so wahnsinnig genau. So ungefähr vor 10, 15 Jahren hat es da einen signifikanten Umbruch gegeben in der Mikrobiologie. Da sind wir also weg von diesen ganzen komischen kleinen Agarböden hin zur Massenspektrometrie, die also eine biophysikalische Methode ist. Und was man da macht, man macht die Zellen kaputt. Praktisch nimmt man einen Zahnstocher, dippt in diese Kolonie rein und schmiert so ein bisschen was von diesem Zellmaterial für die Bakterien auf den Stahlträger. Tut dann noch so einen Mikroliter, also wir reden hier von ganz, ganz, ganz kleinen Maßstäben, von einer sogenannten Matrixlösung drauf, lässt das eintrocknen und dann kommt das in das Massenspektrometer. Und Massenspektrometrie ist ja schon eine ganz alte Methode, das ist schon über 100 Jahre alt eigentlich, aber es ging eigentlich erst so in den 1980er Jahren los, dass man da vernünftig Biomoleküle mit vermessen konnte. Und in dem Massenspektrometer generiere ich ein Massenspektrum, na, gibt der Name schon vor. Und dieses Massenspektrum gibt mir die Flugzeit von Ionen wieder, die da freigesetzt werden aus dieser Zellmatsche. Und das ergibt einen spezifischen Fingerabdruck pro Spezies, weil diese Ionen, die da fliegen, das sind in der Regel kleine Proteine, also ribosomale Proteine, die sind innerhalb einer Spezies sehr konserviert, aber die sind unterschiedlich genug zwischen zwei verschiedenen Spezies, dass ich diese beiden Spezies auseinanderhalten kann. Da kann ich also einen Staphylococcus aureus prima unterscheiden von einem Staphylococcus epidermidis, wenn mich das interessiert. Oder ein Escherichia coli von einem Escherichia fergusonii. Und der eine ist pathogen und der andere ist irrelevant. Und in der Massenspektrometrie fange ich dann an, ganz viele Daten zu generieren. Also ich habe für eine Messung so einen Vektor von, sind so gute 20.000 Datenpunkte. Und dann messe ich jeden Keim mehrfach. Und über die Zeit kommen da viele Daten zusammen. Und wir haben in 2010 als eine der ersten Mikrobiologien in Deutschland so ein Gerät gekauft. Das sind also kommerziell erhältliche Systeme, das haben wir nicht selber gebaut. Und seitdem haben wir diese Daten gesammelt und sitzen also auf mehreren Gigabyte an diesen Datensätzen für mehrere Millionen Keime, die wir über die Zeit da analysiert haben, und können die jetzt nutzen, um das, was Frau Hauschild schon gesagt hat, da tiefer reinzugucken, über die reine Speziesdiagnostik hinaus.
Ja, dann gucken wir doch mal tiefer rein und gucken uns mal den Forschungsalltag an. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, gut, jetzt weiß ich schon, Frau Hauschild wird morgen früh eine Vorlesung geben, aber wie sieht es aus, wenn Sie und Ihr Team von meinen sehr jungen, engagierten PhD-Studenten quasi loslegen? Was sind so klassische Abläufe? Was passiert da ganz konkret? Ja, wie sieht vielleicht nicht unbedingt der Forschungstag aus, aber so eine Woche? Was machen Sie so? Was sind so Abläufe, die ganz routinemäßig immer sind? Und was sind vielleicht ganz spezielle Dinge, die aber notwendig in Ihrem Bereich sind?
Eine schöne Frage, was mache ich eigentlich? Ja. Also wie schon gesagt, wir kooperieren ganz viel mit Medizinern und Biochemikern. Und die Fragestellung ist oftmals ähnlich. Wir haben Daten, von denen wir glauben, dass sie indikativ sind für zum Beispiel eine bestimmte Krankheit. In diesem Fall eben indikativ dafür, dass wir eine antimikrobielle Resistenz haben. Und was eigentlich immer der erste Schritt ist, uns mit den entsprechenden KollegInnen zusammenzusetzen und zu unterhalten, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, was bedeuten diese Daten überhaupt. Und hier ist es eben so, wie eben Herr Bader gerade erklärt hat, diese Massenspektrometriedaten bilden im Grunde wieder ein Konzert von Molekülen da, die eben in diesen Erregern vorhanden sind und idealerweise zeigen uns diese Moleküle, ob eben eine Resistenz da ist, ob ein Mechanismus da ist, der dazu führen kann, dass dieser Erreger eben auf ein bestimmtes Medikament nicht reagiert. Und das ist oftmals nicht so einfach. Also man kann oft nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Molekül, das dafür verantwortlich ist, sondern zwei. Sondern das ist in der Regel eine Kombination, eine komplexe Kombination von diesen Molekülen, die dann dazu führen, dass dieser Erreger eben nicht anspricht auf das Medikament. Und unser Ziel ist es eben mit unseren Algorithmen, genau diese Pattern, sagen wir da gerne zu, also dieses Konstrukt von verschiedenen Mechanismen aus den Daten zu erlernen. Also der Algorithmus hinterher eben genau weiß, wenn bestimmte Zusammensetzung an Molekülen da ist, dann wissen wir, dass eben diese Resistenz da ist. Und damit beschäftigen wir uns eben hauptsächlich. Bis dahin ist es meistens ein relativ langer Weg, weil die Daten, die wir bekommen, in der Regel nicht einfach sind, sondern man muss erstmal gucken, okay, wie sind diese Daten überhaupt zusammengesetzt? Was ist der beste Algorithmus, den wir überhaupt nutzen können? Weil es gibt in vielen Bereichen ja verschiedenste Methoden. Das heißt, erstmal zu erkennen, was sind das für Daten? Was ist wichtig an diesen Daten? Wie können wir diese Daten aufbereiten? Und dann, was sind die richtigen Methoden, um eben diese Analysen durchzuführen? Also im maschinellen Lernen gibt es sehr, sehr viele Methoden. Insbesondere in den letzten Jahren sehr populär geworden sind eben diese Deep Neural Networks, nennt man sie, tiefe neuronale Netze. Das ist im Grunde eine Hochparallelisierung von neuronalen Netzen. Sie sind in der Lage, eben sehr, sehr große Datenmengen auch zu verarbeiten, was eben nicht alle dieser Algorithmen können. Aber in diesem Falle, in der Kooperation mit Herrn Bader, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir Algorithmen nehmen, die das eben auch können. Und das ist eben auch ein Prozess zu entscheiden, okay, was ist jetzt der richtige Algorithmus, damit wir am Ende auch das Ergebnis bekommen, an dem wir interessiert sind.
Das ist jetzt vielleicht eine, ja, so eine Stichelfrage oder eigentlich auch eine typische Leaf-Frage oder typisch für diesen Podcast. Ich persönlich finde es nämlich gerade für unsere jungen ZuhörerInnen, also Leute, die in den Startlöchern stehen, große Forschungsprojekte anzugehen, ganz wichtig, dass man betont, dass nicht immer alles klappt und alles gut geht und dass es auch durchaus Herausforderungen oder Problematiken gibt in einem Forschungsprozess. Gibt es das bei Ihnen auch? Ich habe nur ein Schmunzeln gesehen. Also ich würde das jetzt erstmal bejahen. Und wenn ja, was sind denn noch so Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen? Oder was waren vielleicht auch schon Erfahrungen, die Sie gemacht haben im Laufe des Prozesses? Herr Bader.
Also ich glaube, das Zentrale ist, seinem Gegenüber klarzumachen, wo die Fallstricke sind. Und die Fallstricke erkennt man ganz häufig erst im Laufe des Projekts. Also ich kann ganz konkret sagen, dass wir unseren Datensatz letzte Woche nochmal überarbeiten mussten, weil wir doch festgestellt haben, dass wir uns da selber ein Bein gestellt haben an einigen Stellen, weil unsere Daten einfach nicht ordentlich strukturiert waren. Und dann der Kollege aus der Bioinformatik sagte, oh, ich habe hier super Korrelationen, das passt alles ganz. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das kann so nicht sein. Und dann habe ich mir die Daten angeguckt bei uns und habe festgestellt, ja, das ist in den Daten schon drin, dieses Problem, was er da gefunden hat. Und das liegt daran, es kann nicht jeder alles. Und so wenig wie ich, ich will dir da jetzt nicht zu nahe treten, Anne-Christine, aber so wenig wie ich von maschinellem Lernen verstehe, verstehst du von antimikrobiellen Resistenzen. Und diese Schnittstelle, die ist unglaublich wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht einfach nur irgendwelche Daten hin und her schiebt und dann kommt irgendjemand zurück mit einer Zahl, sondern dass man sich das gegenseitig erklärt und dass man sich auch nicht zu schade ist, nachzufragen, was irgendetwas bedeutet. Ich habe da Ergebnisse gesehen, die die Kollegen da produziert haben. Da hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, was diese Bilder bedeuten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, aber ich habe gesagt, das sieht für mich aus wie Schnitte durch Mäusehirne. Und damit arbeiten wir nicht. Also das heißt, man muss sich das gegenseitig erklären.
Ja, finde ich ganz spannend, auch den unterschiedlichen Umgang damit. Also wir hatten schon in der Vergangenheit Podcast-Folgen, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich vielleicht auch daran erinnert, da hieß es dann von dem jeweiligen Experten, ach, toll, dass wir diesen Podcast gemacht haben, weil wir haben so wenig Kapazitäten, uns miteinander zu unterhalten. Jetzt verstehe ich auch richtig, was du da so machst. Und andere wiederum sprechen ganz häufig oder haben richtig, ich nenne es immer so das Wörterbuch der interdisziplinären Forschung. Also haben wirklich diesen Punkt von, wir müssen das der jeweiligen Seite erklären und verständlich machen, schon ganz früh aufgegriffen, weil das eben eine ganz große Herausforderung ist. Von daher finde ich das spannend. Und Frau Hauschild meldet sich ganz zaghaft. Das kann immer keiner sehen. Gerne. Sie können gerne was sagen.
Ja, also ich kann Herrn Bader dann nur zustimmen. Also es ist gerade in diesen interdisziplinären Bereichen, Bioinformatik, medizinische Informatik, es ist quasi essentiell, dass man miteinander redet, weil ich habe schon so viele Studien gesehen, da muss ich jetzt leider ein bisschen negativ über meinen Berufsstand reden, da hat dann ein Informatiker irgendwo Daten gefunden und irgendeinen Algorithmus draufgeworfen und das irgendwie interpretiert. Aber wenn man nicht genau weiß, was die Daten sind, wo die Daten herkommen, was der Sinn dieser Daten ist, dann kann man die Analyse gar nicht konkret, gar nicht richtig durchführen. Und dann sind die das, was man hinterher daraus interpretiert in Ergebnissen, meistens auch nicht wertvoll. Und deswegen kann ich da nur zustimmen. Es ist unglaublich wichtig, diese Kommunikation zu haben und zu wissen, was bedeuten diese Daten überhaupt. Weil man sonst eben viele Fehler macht bei der Analyse, die dann hinterher dazu führen, dass das eben ja, das Ergebnis einen gar nicht weiterbringt aus der wissenschaftlichen Sicht. Und zu der Frage zurückzukommen, also ich meine, ich glaube, dass Wissenschaft an sich heißt ja, dass man verschiedene Dinge evaluiert, ausprobiert und guckt, funktionieren sie? Natürlich hat man eine Idee und macht man Dinge, weil man denkt, dass sie funktionieren, aber im Endeffekt ist es natürlich immer eine Hypothese, die man dann versucht zu validieren und das ist ganz häufig eben auch nicht so, also dass die Methode eben nicht funktioniert. Und dann muss man eben schauen, okay, woran liegt es? Liegt es daran, dass wir die Daten falsch verstanden haben oder liegt es einfach daran, dass man die falsche Methode genommen hat? Also das ist ein sehr evolutionärer Prozess, würde ich sagen.
Der bei uns jetzt gerade dazu geführt hat, dass der arme Doktorand alles nochmal rechnen muss.
Oh je. Ja. Aber vielleicht da, haben Sie dem Doktoranden irgendwas an die Hand gegeben? Also gibt es so Tipps, wo Sie sagen, die wollen wir hier heute auch mal loswerden, wenn man mal echt einen doofen Tag hat, wo man denkt, boah, jetzt habe ich so viel Zeit. Also ich habe hier, ich studiere in Kiel, auch Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe ein Jahr an etwas geforscht und dann hat das nicht funktioniert und ich musste alles nochmal machen. Also in meinem Freundeskreis ist jemand, der promoviert in Agrarwissenschaften und er hatte ein Feld nicht ganz sauber mit seinem Düngemittel, was er quasi untersucht, gedüngt, sage ich jetzt mal so ganz plump. Und dann war das quasi alles für die Katz. Und das ist ein Jahr, was erstmal, denkt man, ja quasi umsonst war, wenn man jetzt an Frau Hauschilds Äußerung denkt, nicht, weil man kann das dann schon mal ausschließen oder man weiß vielleicht, okay, das und das war wichtig, das muss ich beim nächsten Mal bedenken. Aber um zu meiner Frage zurückzukommen, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, gibt es so einen Tipp, den Sie vielleicht in Ihrer Zeit, die Sie bisher geforscht haben, ein Mantra oder irgendeinen Ablauf, wo Sie sagen, das könnte helfen? Wenn
viel,
unser Doktorand jetzt schwarz
ist.
Viel Kaffee. Okay.
Viel Kaffee. Ich würde sagen, es ist nichts umsonst. Also egal, was für ein Experiment man durchführt, was man macht, ob man eine neue Methode ausprobiert, weil man denkt, sie ist nützlich und wenn sie dann doch nicht nützlich ist, dann hat man im Verlauf gelernt, was diese Methode tut, wie man diese Methode anwendet. Und im nächsten Projekt kann es wieder nützlich sein. Also ich glaube, dass dieses Gewinn von Wissen, nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, sondern auch eben gerade für Personen, die jetzt gerade eine Doktorandenstelle haben oder in ihrer Ausbildung, im Studium sind, es ist eigentlich nichts umsonst. Man lernt von allem. Und wenn es das ist, dass man lernt, mit Misserfolg umzugehen, weil ich glaube, gerade in der Wissenschaft ist das unglaublich wichtig, das auch zu lernen, dass es zur Wissenschaft dazugehört. Es funktioniert nicht immer alles und das ist aber auch okay. Das ist nicht ein Weltuntergang. Das nächste Experiment funktioniert. Also man lernt immer dazu und man darf sich von sowas nicht entmutigen lassen.
Das kann ich also nur unterstützen. Also ich habe in meiner Doktorarbeit selber auch ein Jahr für die Tonne gearbeitet. Da bin ich auch drüber hinweggekommen. Und das hat mich auch weitergebracht, auch wenn ich die Ergebnisse, die ich damals erzielt oder nicht erzielt habe, nicht verwerten konnte. Aber
ja, und forschen tun
also
Sie immer noch.
Also weitergebracht hat mich das schon. Und forschen tue ich immer noch. Ich bin auch, soweit ich das beurteilen kann, aus meinem Studiengang einer der wenigen, die an der Uni geblieben sind und sich da durchgebissen haben.
Aber ich hoffe einfach, vielleicht hört Ihr Doktorand ja diese Folge auch. Und dann beißt er ganz viel Kaffee und weitermachen, das hilft. Nein, aber jetzt haben wir einen kleinen Abstecher genommen. Herr Bader, Sie haben uns ja anschaulich den Prozess mit dem Massenspektrometer erklärt und warum das wichtig in Ihrer Forschungs- oder bei Ihrem Forschungsthema ist. Wir haben uns aber eigentlich nur den Alltag von Frau Hauschild angeguckt und sind nicht nochmal wieder zu Ihnen zurückgekommen. Was Sie denn so die Woche über machen. Ich weiß, dass es nicht nur das hier in diesem Forschungsthema ist, aber trotzdem können Sie uns ja vielleicht mal auf die Reise mitnehmen in Ihr Labor und uns erzählen, was Sie da so machen.
Also diese Kooperation, wie gesagt, ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus meiner Forschungstätigkeit. Ich habe ein sehr kleines Labor zurzeit, das ist durch Corona leider ein bisschen ausgeblutet. Ich bin ja mit der Hälfte meiner Arbeitszeit hier im Haus auch IT-Koordinator. Das heißt, ich bin also dafür zuständig, dass dieses gesamte System der mikrobiologischen Befunderhebung, also die ganzen Geräte, die da dranhängen, und das sind nicht wenige, dass diese Geräte alle vernünftig ihre Daten übertragen können. Dann, dass die Kollegen und Kolleginnen im Labor unten arbeiten können, dass also das Gesamtsystem funktioniert und dass letztendlich der Befund dann auch irgendwie seinen Weg in das Krankenhausinformationssystem findet, wo das dann auf den Stationen ist. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die ich da mit meinem Team, also ich mache das natürlich nicht alleine, ich habe auch noch Kollegen, die mir dabei helfen und auch aus dem Team der Diagnostik einige, die dann sehr spezielle Aufgaben übernehmen. Und das beschäftigt mich schon auch tatsächlich den Großteil meiner Zeit im Moment. Also durch Corona hat das ziemliche Auswüchse gekriegt, wenn ich das mal so formulieren darf. Die Workflows, die da aufgebaut werden mussten, so aus dem Stand heraus, das ganze Corona-Screening. Und dann haben wir noch ein universitätsweites Campus-Covid-Screen, nennt sich das. So ein Testprogramm, was alles aufgebaut werden musste. Und das hat mich über die letzten Jahre schon sehr beschäftigt. Und da ist mein Alltag natürlich sehr schreibtischlastig, sehr viel Organisation, Leute zusammenbringen. Auch das ist viel Netzwerking. Aber dann gibt es halt auch das Forschungslabor noch. Und in dem Forschungslabor habe ich eine technische Mitarbeiterin, die das praktisch für mich schmeißt. Also ohne die würde gar nichts mehr gehen. Dann habe ich zurzeit noch eine Postdoktorandin im Labor, die für mich ein Forschungsprojekt an Pilzen macht. Und also selber pipettieren tue ich schon lange nicht mehr, leider, muss ich sagen. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, im Labor wirklich selber zu arbeiten. Aber hauptsächlich ist das dann momentan Studentenbetreuung, Mitarbeiterbetreuung. Aber die Mitarbeiter pipettieren richtig, die extrahieren DNA, die machen PCRs, die machen Massenspektrometrie ganz viel. Die klonieren irgendwelche Gene von A nach B und solche Sachen, was man halt in so einem molekularbiologischen Labor so macht.
Sehr gut. Ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen unserer ersten Folge und ich verabschiede Sie sozusagen in Ihren Alltag wieder zurück. Ich muss jetzt mal überlegen, wir nehmen ja immer nicht am Tag der Veröffentlichung auf, also wünsche ich unseren ZuhörerInnen einen schönen dritten Advent, der dann jetzt kommt und vor der Tür steht, und eine weitere schöne Weihnachtszeit, viel Gesundheit. Die wünsche ich vor allen Dingen auch mir, muss ich gestehen, dass ich endlich mal ein bisschen fitter bin für die nächste Folge nämlich. Und wir hören uns in 2 Wochen. Ich freue mich sehr. Da geht es dann darum, ja, was soll überhaupt so richtig mit Ihrer Forschung passieren? Also wie sieht die Anwendung eventuell aus? Was wird es in der Zukunft revolutionieren? Und wie sind vielleicht auch die Wünsche von Herrn Bader und Frau Hauschild für Ihre Forschung oder für Forschung generell? Mal gucken. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Tschüss.
Ciao.